Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend, hallo.
Wie und in welcher Situation erwischen wir dich denn da gerade?
Ich bin in der Uckermark mit der Familie noch. Morgen müssen wir zurück nach Berlin, aber jetzt gerade habe ich alle in andere Zimmer gescheucht und sie darum gebeten, still zu sein. Ich weiß nicht, ob sie das schaffen. Wir versuchen es mal.
Und die Uckermark, das ist ja tatsächlich so ein Herzensprojekt, das du dir da erfüllt hast vor einiger Zeit.
Ja, das kam so über mich vor 4 Jahren. Wir hatten das als Familie jetzt so gar nicht mit Besitz und Eigentum, aber vor 4 Jahren habe ich plötzlich gedacht, Mensch, ich bin ja alt und in einer Situation, in der meine Eltern damals waren, als sie ein Ferienhaus in Ostfriesland gekauft haben. Und jetzt habe ich plötzlich Kinder, die sowas total gut gebrauchen könnten. Und gedacht, Mensch, ich bin ja in der Lage, so ein Zentrum zu schaffen, so ein Herzensstück für Kernfamilie, für die erweiterte Familie, für unsere Freunde. Und dann haben wir das einfach gemacht, mein Mann und ich. Und es ist super.
War das denn auch der Ort, wo ihr die meiste Zeit des Corona-Jahres im letzten Jahr verbracht habt?
Ja, also während der Pandemie war das natürlich der größte Schatz überhaupt. Ja, wir sind direkt im Lockdown März letzten Jahres hierher und haben dann hier wie alle erstmal in einer Schockstarre mit einer großen Verunsicherung abgewartet, was jetzt passiert. Und schon da war dann plötzlich, kam der Frühling. Das haben wir natürlich, weil wir eigentlich in Berlin sind und immer nur am Wochenende mal rausfahren, wenn es passt. So habe ich das noch nie erlebt, täglich zu gucken, wie die Blüten kommen und ja, und dann irgendwie die Vögel immer lauter werden und das Gras wieder wächst. Das war ein totales Geschenk in diesem Ausnahmezustand. Und natürlich merkt man hier auf dem Land die Pandemie viel, viel weniger. Klar.
Du hast gerade von der Schockstarre gesprochen. In welchem Moment wurdest du denn dann so für dich wieder kreativ im Sinne von, hast auch wieder Sachen gemacht, vielleicht die du immer schon mal machen wolltest, zu denen du sonst nicht gekommen bist?
Na, ich war, als es in den Lockdown ging, war ich gerade mit Oliver Mommsen 2 Tage auf unserer Theatertournee. Die hätte eigentlich 1 Monat dauern sollen und wurde dann, ich glaube, nach 3 Vorstellungen abgebrochen. Und gleichzeitig gingen die Schulen zu und dann sind wir immer aufs Land. Und ich hätte dann eigentlich im April 2 Filme Praxis mit Mehrblick drehen sollen. Jetzt gibt es ein großes Hygienekonzept. Jetzt weiß man, wie man sich zu verhalten hat am Set, wer getestet wird, in welchem Abstand, wie die Bierbänke beim Mittagessen stehen und wie viele Menschen daran sitzen. Das ist alles, ne, das ist alles durchgearbeitet und relativ sicher, sodass man arbeiten kann. Aber da im März war das ja noch nicht der Fall. Also ich war einfach sehr in Kontakt mit meinem Regisseur, mit meiner Produzentin, ob wir drehen können, wie wir drehen können. Dann wurde es mal 1 Woche verschoben, dann sah es gut aus nach 2 Wochen. Also es war so ein Festhalten und Hoffen, dass wir drehen können. Und tatsächlich haben wir dann auch im Mai gedreht. Ich habe jetzt kein Kinderbuch geschrieben oder die Hochbeete hier entdeckt, sondern ich habe tatsächlich alles, was geplant war, auch gedreht im letzten Jahr. Ich habe viel gearbeitet.
Du hast zwar kein Kinderbuch geschrieben, du hast aber deine Kinder mitgenommen zum Set. Das musst du mal erzählen.
Ja. Das ist genau aus dieser Situation entstanden. Das war auch so ein Gespräch mit meiner Produzentin und wir haben überlegt, okay, wie können wir das Risiko von Infektionen am Set klein halten? Wie ist das möglich? Und dann ging es darum, dass wir uns alle schon so kennen. Das ist ja ein totaler Familienbetrieb jetzt mittlerweile im 5. Jahr. Das sind viele Teammitglieder, die immer wieder kommen. Und da haben wir eben auch gesagt, dass wir ein ganz großes Vertrauen haben, dass all die Leute, die wir kennen, mit einer großen Verantwortung da ans Werk gehen würden. Und dann haben wir über die Gastschauspieler nachgedacht, die dann kommen würden. Und irgendwie ist mir dann rausgerutscht, na, dieses Brüderpaar, dieser 10- und 13-jährige, diese 10- und 13-jährigen Jungs, die da eben als Rollen in der Folge 11 vorkommen, die habe ich ja zu Hause. So. Und einfach aus der Idee, ne, also wenn ich's hab, haben die es eh, die bringen es so, ne? Das ist eine total bescheuerte Idee eigentlich. Und dann war es sehr still an der anderen Leitung und dann hat meine Produzentin gesagt, das finde ich jetzt aber eine spannende Idee. Und dann haben wir den Regisseur mit ins Boot geholt und dann haben wir hier, habe ich mit denen Text gelernt fürs Casting und dann haben wir in der Scheune ein kleines Motiv aufgebaut und ich habe angespielt, mein Mann hat Kamera gemacht und dann haben wir das... Dann haben wir das nach Berlin geschickt per E-Cast und dann sind sie zum Kindercasting eingeladen worden. Und das fühlte sich auch da noch immer so an wie so ein kleiner Corona-Frühlingsworkshop. So ein bisschen so eine Beschäftigungstherapie für alle und das war ganz schön. Und dann sind die aber genommen worden.
Und für die Kinder war es jetzt tatsächlich das erste Mal. Die haben ja so noch nie gespielt. Mhm. Wer waren da aufgeregter, die oder du?
Ja, das war ganz interessant. Ich war ganz unsicher, weil ich wollte denen, ich würde von mir behaupten, dass ich nicht so eine Eislauf auf Mama bin. Ich muss die nicht vor die Kamera zerren, überhaupt nicht. Das war eher, das war eine Schnapsidee von mir Und ich hatte Sorge, also zweierlei. Zum einen hatte ich Sorge, dass sie schlecht sind und alle sagen, jetzt schleppt die Wethorn ihre Kinder ans Set, muss das sein? Und zum anderen wollte ich denen nichts, ich wollte die beiden nicht in eine unangenehme Situation bringen. Ne? Also so Versagen vor der Kamera ist einfach nichts Schönes, das wissen alle. Text nicht können oder ich hatte ja auch keine Idee, ob die mit der Stresssituation, Casting ist ja das eine, ne? Oder hier in der Scheune anspielen und Spaß haben mit der Mama und dem Papa. Aber dann, wenn da 30 Erwachsene stehen und es wird still und es kommt eine Konzentration und dann sagt ein Regisseur, und bitte, dem dann so standzuhalten mit 10 und 13 und ohne Erfahrung, ich konnte es wirklich nicht einschätzen und hatte Sorge, dass es das eine blöde Idee am Ende vielleicht von mir gewesen sein könnte. Aber die haben das echt mit einer ziemlichen Freude und Gelassenheit gemacht und vermutlich hat es auch geholfen, dass sie wussten, wie wohl ich mich da fühle. Ne? Also kommen ja sozusagen zu mir. Und ja, das war, glaube ich, als Einstieg total schön. Und ob das weitergeht oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war, so war das ein total, also auch als Familie war es ein total schönes Erlebnis, die dabei zu haben, dass sie Teil davon waren.
Na, und vielleicht
Genau.
hat es ja jetzt bei denen tatsächlich auch Klick gemacht, so ähnlich
Klick.
wie bei dir. Ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen in deiner Vita. Du stammst ja aus NRW. Die Eltern hatten ein Reisebüro, das du eigentlich übernehmen solltest. Aber dann kam das Schultheater und alles war anders.
Ja, also dieses Reisebüro, das ist, wenn ich da heute so drauf gucke, denke ich, wie verrückt, dass ich bis zum Abitur nicht ernsthaft und aktiv darüber nachgedacht habe, ob das mein Weg ist. Aber also ich erkläre mir das so. Mein Opa hat das gegründet auf 6 Quadratmetern. Mein Papa hat das sehr, sehr groß gemacht. Meine Mama hat damit gearbeitet. Meine Oma hat geputzt. Und das war Dreh- und Angelpunkt unserer Familie, immer. Es ging beim Mittagessen darum, ne? Also das war das Herzstück der Familie, tatsächlich. Dieses Reisebüro, es war das Lebenswerk meines Vaters und hat ihm so viel bedeutet. Und dann hat er eben seine zwei Wethorn-Mädchen, meine Schwester, die ist 3,5 Jahre älter als ich und mich. Und es war klar, wir übernehmen den Laden. Wir übernehmen das mit einem Reisebüro. Und meine Schwester hat dann da auch schon gearbeitet. Sie hat auch ihr Abi gemacht und ist dann in die Lehre gegangen und hat da schon gearbeitet. Und ich war bei der Industrie- und Handelskammer angemeldet. Und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich aktiv mit meinen Eltern beschlossen hätte, dass das mein Weg ist. Oder dass die Frage an mich gerichtet worden wäre. Oder, ne? Oder dass ich je gesagt hätte, juhu, ich freue mich, wenn ich da auch endlich sitze. Nichts davon und trotzdem war es total klar. Und tatsächlich hat meine jetzige Schwiegermama, die hat, also parallel habe ich eben Theater AG und in zwei freien Theatergruppen gespielt. Und meine jetzige Schwiegermama, die hat damals gesagt, Mensch, ich habe viel Theater gesehen, du machst es wirklich gut, überleg doch mal, ob das nicht ein Weg sein könnte. Und der Lehrer der Theater AG hat Ähnliches gesagt, und das sind zwei Menschen, oder waren zwei Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben, einfach, ne, so Vorbildfunktion. Und dann habe ich mich schlau gemacht und gemerkt, oh Mann, das ist ein Beruf. Man kann das studieren, ist ja abgefahren. Und habe mir dann ein Herz gefasst und bin zu meinem Papa gegangen und gesagt, Papa, ich glaube, es ist nicht mein Weg. Und eben, ich glaube, es war 1:30 nachts. Also es war wirklich ein Weg dahin, diese Tür zu öffnen und das zu tun. Und natürlich war der enttäuscht und das kann ich so verstehen. Meine Mami hing so ein bisschen dazwischen. Die hat schon auch gesehen, dass mein Herz definitiv für was anderes schlägt. Aber war dann natürlich auch meinem Vater sehr loyal. Und also die hat mir keine Steine in den Weg gelegt, aber die hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig gestützt darin. Meine Oma war ein Kracher. Meine Oma hat damals gesagt, die war dann 90, ne? Die hat damals gesagt, Schätzchen, das machst du 40 Jahre deinen Beruf, dann nimmst du dir jetzt mal was, worauf du Lust hast, ne? Und das fand ich einfach sensationell. Die war eh ein Kracher, aber da dachte ich so, boah, aus der Generation kommt, ne, und ja eher einen Blick darauf zu haben, gut versorgt zu sein und zu essen und bitte ein Dach über dem Kopf, ne, einfach diese Kriegsgeneration mit Flucht und allem, dass von der Lady so ein Spruch kommt, das war der Hammer, das war ganz toll.
Und dennoch hast du nach dem Abi dann erstmal auf Lehramt studiert.
Ja, weil ich feige bin. Tatsächlich ist mein Papa ganz toll, der ist dann mit mir nach Essen gefahren an die Folkwang. Das ist eine der staatlichen Schauspielschulen in Deutschland. Da gab es ein Informationsgespräch und der Direktor dieser Schule, boah, der war schon sehr direkt und hat sehr schwarz gemalt und der hat schon auch einen Punkt, ja. Also da bewerben sich an den staatlichen Schauspielschulen, ich glaube, es gibt 14 in Deutschland, jedes Jahr um die 1000 Menschen. Es gibt ungefähr 12 Plätze pro Jahrgang. Das ist schon sehr, sehr elitär letzten Endes. Und der sagt, ihr Lieben, ihr könnt euch hier bewerben, klar, wenn ihr einen Platz kriegt, pff, Glückwunsch. Wie es dann nach den 4 Jahren Ausbildung weitergeht, kann ich euch nicht versprechen. Und damit hat er ja recht. Ne? Mhm. Also kommt ihr an eine Bühne, kriegt ihr einen Vertrag, der läuft genau 2 Jahre. Ihr müsst, also man ist ständig auf dem Prüfstand. Ne? Also nach 2 Jahren kommt vielleicht ein Intendantenwechsel oder
Corona.
Mein Vertrag wird nicht verlängert. Oder Corona. Gut, Corona haben wir jetzt alle. Mhm. Aber klar, trifft die Kulturbranche enorm. Mhm. So, und dann habe ich gemerkt, ich habe so viel Freude an diesem Spielen, aber ich bin nicht selbstbewusst genug, um zu rufen, ey, hier bin ich und ich schaffe das 40 Jahre lang. Und dann gedacht, okay, ins Reisebüro, das ist nicht mein Weg. Ich spiele einfach Theater in meiner Freizeit. Und dann war klar, ich mache was mit Kindern. Das ist irgendwie, ich mag Kinder. Mhm. Und hab meine Grundschulzeit einfach wahnsinnig in guter Erinnerung und wollte dann Grundschullehrerin werden. Genau.
Und hat dir das in irgendeiner Form jetzt geholfen beim Homeschooling?
Oha. Ach, das Homeschooling. Mein Großer ist in der 8. Klasse Gymnasium und das ist wirklich fantastisch. Ich ziehe echt den Hut vor diesen Lehrern, wie die das rocken. Das ist super und es ist abwechslungsreich und die waren ganz schnell dabei mit Zoom und digital und wirklich, wirklich sensationell, auch wie nah die an den Kindern sind, wie genau die gucken, was die brauchen, mehr, weniger, und die sind sehr an der Hand genommen worden. Und mein Großer ist so ein Trooper, der macht das. Der hat einen Plan und der hat auch den Anspruch, dass es irgendwie gut ist. Und der teilt sich auch seine Pausen selbst ein. Der braucht mich Gott sei Dank nicht, weil da würde ich ganz schnell an meine Grenzen kommen. Also Mathe, Chemie, Physik, wow,
braucht kein Mensch.
Ganz,
ja.
Ganz schlimm. Naja, ich glaube, es gibt Leute, die es brauchen, aber ich gehöre wirklich nicht dazu. Das ist
ich
ganz
auch nicht.
Abgefahren. Ich kriege Blitze im Kopf, ist ganz schlimm. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. So, und der Kleine, ja, ich glaube, ich bin geduldig. Ich glaube, ich bin geduldig und vermutlich bin ich auch nicht streng genug. Und dann ist es auch noch mein Kind. Also wir haben selten gestritten, muss man sagen. Hm. Wir haben echt selten gestritten. Ich hatte jetzt aber auch in dieser Ausnahmesituation keine Lust, Druck zu machen. Ich fand es irgendwie, wenn er seine Aufgaben halbwegs gemacht hat, dann habe ich nicht noch ein Deutschdiktat hinten dran geschoben oder so. Ich wollte dann lieber, dass der rausgeht oder dass wir was spielen oder malen. Ob sich das nach hinten rächt, weiß ich nicht. Aber jetzt... jetzt ist es erstmal so.
Ist auf jeden Fall besser für die Psyche. Aber apropos Druck, ja. Damit kommen wir wieder zurück nach Essen, denn du hast ja tatsächlich auch vorgesprochen.
Genau, ich hatte das Grundstudium fertig. Also ich hatte 2 Jahre Primarstufe studiert und diese Idee von Schauspielerin zu werden geisterte aber eben immer noch in meinem Hinterkopf. Und auch da wieder feige, habe ich gedacht, so, ich mache jetzt diese Reise und spreche an den staatlichen Schauspielschulen vor, dann kriege ich von allen eine Absage, kann mir nichts mehr vorwerfen und mache meinen Frieden damit. Ich finde das gar keine blöde Idee.
Das Beste aber ist immer, wenn man nichts einfach erwartet, ja, aber
Ja, kann ich auch nicht enttäuscht werden. Mhm. Also es ist so, ja, aber so war ich einfach zurückhaltender und trotzdem hatte ich so eine Unruhe und dachte, ey, ich will es mir nicht vorwerfen müssen. Ich beweise mir jetzt mal, dass ich da eh nicht richtig wäre. So war es. So, und dann war ich glaube, zuerst in Bochum und bin direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Und das ist eine interessante Erfahrung. Ne? Da kommen diese ganzen jungen Menschen mit all ihren Hoffnungen und haben 3 Rollen erarbeitet und legen diesem dunklen Raum, man sieht ja auch gar nicht, für wen man da spielt. Oder aber es ist so ein tagheller Raum, so ein Seminarraum, ja, wo man alle sieht und wo es so gar keine Theateratmosphäre ist. Und man hat ja keine Erfahrung und spielt sich da blutig und legt diesen Professoren und Professorinnen die Gefühlswelt vor die Füße. Und dann steht man halt abends nicht auf dem Zettel. Das ist schon ein harter Kontrast. Ja, es ist nicht sehr liebevoll, muss man mal sagen. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine zweite Schule Leipzig war. Und in Leipzig war das ein bisschen anders. Die haben freundlicherweise uns in 10er-Gruppen nach dem Vorsprechen reingerufen und uns eine kurze Kritik gegeben, was sehr menschlich ist, muss ich sagen.
Und das macht ja auch Sinn letztendlich, ne?
Es macht total Sinn. Es ist wirklich sehr, vermutlich kann man sich, es gibt ja Kollegen, die sind über Jahre, haben die diese Prozedur gemacht, immer wieder Vorsprechen an allen 14. Dann kommen die vielleicht manchmal in die 2. Runde, dann kommen die sogar in die 3. Runde und dann sind es nur noch 20 und es gibt 10 oder 12 Plätze und dann fliegen sie wieder raus.
Die Haller von zum Beispiel, der ist tatsächlich komplett komplett immer wieder abgelehnt worden und dem wurde, wie er es immer so schön sagt, Talentfreiheit bescheinigt. Ja,
ja, und ich ziehe da wirklich den Hut vor, diesen Biss zu haben und immer wieder dahin zu gehen. Und so, und Leipzig war, wie gut, dass es meine zweite Schule war. Die haben gesagt, es ist gar nicht so verkehrt, was du da machst, aber du hast die komplett falschen Rollen. Natürlich, ne? Also der Fehler, den, glaube ich, ganz viele machen, wahnsinnig gefühlvolle Sachen, am besten noch Penthesilea oder sowas, was wirklich, wirklich nicht so easy mal eben zu machen ist. Und ich hatte Sartre, ich hatte die Toten ohne Begräbnis.
Oh,
und Gräfin Orsina, die ungefähr, weiß ich nicht, 40 ist und ich war aber 22. Also und die haben mir einfach geraten, pass auf, nimm dir neue Rollen, nimm dir Sachen, die nah an dir dran sind, nimm fröhliche Sachen, zeig uns eine Spiellust, Drama kommt später. Und hatte ich natürlich trotzdem erstmal dran zu schlucken und habe dann aber für Berlin, das war die nächste Schule, einfach zwei neue Rollen gearbeitet.
Und zwar HDK, UDK, ne? Hochschule der Künste.
Genau, damals Berlin. Noch HDK, ja. Jetzt UDK. Mhm. Und tatsächlich hier Tucholsky, Lottchen gesteht einen Geliebten. Ich habe mich da hingesetzt, Kartoffeln geschält und habe statt des Berliner Slangs halt Ruhrgebiet gemacht. Mhm. Und dann ist ja immer der Moment, so nach diesen 3-4 Minuten, wenn man vorgesprochen hat und fertig ist, so Stille. Und dann habe ich gesagt, fertig. Und dann kam aus dem Dunkel des Raums, oh, schade.
Ach, wie schön.
Ja, und das sind so Momente, oh, die vergisst man nicht. Ich habe jetzt so, wenn ich das erzähle, das ist so, wie viel einem das bedeutet, ist wirklich abgefahren und wie viel Mut es macht, dann eben noch Leonce und Lena zu spielen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, und dann kam die zweite Runde in Berlin und dann kam die dritte Runde in Berlin. Die geht dann in Berlin über eine Woche, 18 Menschen. 18 Menschen eine Woche. Und das sind dann so lustige Sachen, wie ich betrete einen Raum, da sitzen dann auch wieder Prüfende. Und dann kommt einfach nur die Aufforderung, nutze mal den Raum und singe ein Lied. So, und das ist unter dem Druck, doch so gerne eine von denen zu sein, die sozusagen bestehen. Es ist wirklich crazy. Also was man da durchmacht, ist wirklich, wirklich verrückt. Aber sie haben mich genommen.
Super.
So, und in dem Moment, wenn man sich da durchgeschlagen hat, ne, ist man natürlich überhaupt nicht mehr klein mit Hut, sondern ich habe in dem Moment keine Sekunde mehr gedacht, ist das ein sicherer Beruf, sondern war der glücklichste Moment in meinem Leben. Krass. Oh Gott, nee, bestimmt die Geburt meiner Kinder. Aber
der berufliche Moment, genau.
Der beruflich der glücklichste Moment. Genau. Sehe ich wie von oben, wie ein Kinofilm. So den Moment, als ich den Anruf bekommen habe.
Dann ging es ja nach Hamburg, Thalia habe ich gesehen, Komödie am Kudamm, da hast du auch schon mit Olli Mommsen gespielt.
Ja,
damals.
Ja, mit Olli ja oft. Ja. Ja.
Und Telenovela Bianca Wege zum Glück, empfindest du das selber auch so im Nachhinein als deinen Durchbruch im Fernsehen?
Ja, ist interessant. Ich habe tatsächlich davor auch schon, ich hatte irgendwie bei SK Babys, habe ich ja ein paar Folgen gemacht als Kommissarin und hatte auch ein paar 90er schon gedreht. Aber die, ja, Bianca natürlich in der Wahrnehmung von außen ist es sicherlich ein Stück weit ein Durchbruch gewesen. Dadurch, dass man, ich weiß nicht, 43 Minuten über ein Jahr täglich in den Wohnzimmern ist, zu Gast ist. Und der, was ich auch komplett unterschätzt habe, war einfach die Medienaufmerksamkeit. Mhm. Es gab noch keine Telenovela. Und was wir da gemacht haben, war auf eine Art wirklich spektakulär. Also wenn man sowas nimmt wie die Daily, die sind, glaube ich, sowas wie 23 Minuten. Und wir haben am Tag aber 43 Minuten sendefähiges Material gedreht. Also wenn ich eine Serie drehe oder auch 90 Minuten, dann drehe ich sowas wie 4 bis 7 Minuten am Tag. Also wir haben eine Folge gedreht, 43 Minuten. Das heißt, ich hatte am Tag durchschnittlich 17 Szenen. Ich bin am Freitagabend mit 5 Büchern nach Hause gegangen für die nächste Woche, die ich am Sonntagabend möglichst halbwegs können musste, weil die Zeit unter dieser Mittwoch, während wir gedreht haben, war zum Textlernen ein bisschen knapp. Das war ein unfassbarer Ritt und würde ich nie wieder machen können, einfach weil ich weil alles kollabieren würde bei der Vorstellung, das nochmal ein Jahr zu machen. Aber ich habe so viel gelernt. Ich habe so unfassbar viel gelernt und wir waren eine so tolle Truppe. Ja, so würde ich es mal verbuchen.
Und das war dann auch der Moment, wo du nicht mehr unerkannt über den Markt gehen konntest?
Tatsächlich kann ich in Berlin noch absolut unerkannt.
Ich glaube, du wirst erkannt, es spricht dich nur keiner an in Berlin, weil es hier so üblich ist.
Oder es wird mal gelächelt oder genickt oder so. Ich glaube, ich werde auch ganz oft, dass die Leute denken, ach, die kenne ich doch. Und das finde ich ja total sympathisch. Dann kommt einfach nur so, kennen wir uns? Und dann spiele ich meistens mit und sage, ja, ich glaube schon, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Also sowas, ich sage ja dann nicht, ja, ich bin.
Nee, klar,
ganz schrecklich.
Klar.
Und so, die sind mir fast am liebsten, die Momente. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Also ich kann tatsächlich relativ unbehelligt über Märkte oder überhaupt mich in Berlin bewegen. Und wenn ich angesprochen werde, ist das immer sehr respektvoll und unheimlich nett und herzlich.
So. Du lebst ja nun schon sehr lange in Berlin. Welches ist so dein Lieblingskiez oder hast du mehrere?
Ich bin ja sehr in Kreuzberg-Neukölln zu Hause. Und ich glaube, das hat mich dahin verschlagen. Damals zu Studienzeiten habe ich in Neukölln eine kleine Wohnung bekommen. Und ich glaube, das sollte so sein. Ich fühle mich da sehr, sehr heimisch. Ne? Also es ist nicht, ich kann natürlich, fahre ich auch mal nach Mitte. Ich habe da Freunde. Ne? Also ich bin jetzt nicht ausschließlich da. Ich bin auch am Kudamm viel, natürlich beruflich dann und so. Aber wirklich wohnen und zu Hause, diese lässige Art und in Jogginghose und irgendwie ungekämmten Hahnbrötchen holen, das kommt mir sehr nah. Das kenne ich von zu Hause aus dem Ruhrgebiet. Da guckt auch keiner.
Die Wege zum Glück und dein eigenes Glück hast du quasi schon in der Schule gefunden. Habe ich gesehen, du hast deinen Mann, also deine Jugendliebe, dann später auch geheiratet. Allerdings erst sehr viel später, nach 18 Jahren.
Ja, wir haben uns tatsächlich in der Theater-AG kennengelernt, verrückterweise. Mhm. So, und zusammengekommen sind wir, da hat mein Mann Abi gemacht, er ist jünger. Und ich habe schon studiert. Ja, verrückt. Ja, irgendwie ist das. Es ist super. Ich werde auch ganz oft gefragt, wie macht man das? Ich glaube, was ist der Trick, dass man so lange zusammenbleibt? Da gibt es keinen Trick. Also nicht, dass ich den kennen würde. Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass da ganz viel stimmt bei uns. Und
war euch das vom ersten Moment an klar? Ihr habt euch gesehen, oder sagen wir mal vielleicht nach ein paar Tagen, und ihr wusstet, das ist es?
Also von außen sicher nicht, weil wir, also unterschiedlicher kann man nicht sein. Ich war eben, hatte ich jetzt ja durchaus auch schon erzählt, sehr schüchtern und artig einfach auf eine Art, ne? So. Und mein Mann der war laut und Schulsprecher und ja, der war wirklich, der hat immer als letzter das Licht ausgemacht auf Partys. Der war wirklich einfach das Gegenteil von mir. Ich habe keine Ahnung, wer uns da zusammengeführt hat, aber es schrie nicht danach, überhaupt nicht. Und es war auch nicht lieber auf den ersten Blick. Das war wirklich Theater-AG und dann später zusammen, als ich eben schon studiert habe und er Abi gemacht hat, zusammen in der Freien Theatergruppe haben wir zusammen gespielt und hatten dann eine Zweierszene. Boto Strauß, 7 Türen, Hochzeitsabend hieß das. Und irgendwie hat es dann da gefunkt. Und jetzt ist das immer noch mein Mann und ich bin seine Frau. Das wussten wir natürlich nicht, dass es darauf hinauslaufen würde. Aber es ist ganz schön. Ich bin da durchaus dankbar für.
Eine so schöne Geschichte. Und warum habt ihr 18 Jahre gewartet mit dem Heiraten?
Also ich war nie so durchdrungen von der Idee, Braut, Weiß, Pferde, Kutsche, null, null. Also das bin ich nicht. Und wir haben schon relativ früh gesagt, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Das war ohne zu heiraten. Und dann kam unser erster Sohn Theo. Und ich glaube letzten Endes, also es ging, ich habe auch nie gesagt, wollen wir nicht heiraten oder eher gar nicht. Es war überhaupt kein Thema. Wir waren irgendwie, kam das nicht vor, noch nicht mal der Gedanke. Und ich glaube, der älteste Bruder meines Mannes hat dann irgendwie gesagt, sag mal, warum heiratet ihr eigentlich nicht? Also wirklich so ein ganz schräger Anstoß von außen. Und ja, und dann hat mich mein Mann gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Und das war eher ein 3 Tage langes Fest mit natürlich ganz vielen, also dadurch, dass wir so spät geheiratet haben, waren es ganz viele alte gemeinsame Freunde, ne, über diese lange Zeit. Und es war ein rauschendes, wunderschönes Fest mit 70 Kindern, weil natürlich alle, nicht nur wir, schon längst Kinder gekriegt haben und so. Und das hatte ganz viel für sich, es war ganz schön. Und es fühlte sich aber am Tag danach nicht anders an als vorher. Und das war mir total klar. Also das ist jetzt nicht, der Schritt, den wir gehen, sondern wir waren längst Mann und Frau und es gab Theo und Yoshi ja dann auch schon. Also das ist so, weil viele Leute ja sagen, oh Gott, und wir hätten nicht heiraten sollen, danach ist alles so anders geworden. Es wurde gar nichts anders.
Schöne Geschichte. Ja. Praxis mit Mehrblick. Auf Rügen, jetzt im 5. Jahr. Was macht denn den Erfolg dieser Serie aus?
Das ist eine gute Frage. Ha, Also unsere Autorin und unsere beiden Autoren sind von der ersten Stunde an dabei. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade vor mir liegen Buch 13, 14, 15. Und das merkt man, das ist aus einem Guss. Die kennen die Figuren, die lieben die Figuren. Und der Cast, ich finde den hinreißend. Also das ist, die Sprechstundenhilfe ist, oder Herr Kubacki, mein Mann, mein Sohn, das sind so tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, das ist so ein bisschen so ein Family Business. Und auch das Team kommt immer wieder gern zurück. Jan Ružička, unser Regisseur, hat viele, viele Folgen gemacht. Das hat so eine Handschrift und es hat eine ganz, ganz große Liebe und einen großen Stellenwert bei denen, die es machen. Und ich glaube, dass man das spürt.
Und es ist ja auch eine wunderbare Kulisse.
Ach, Rügen, ja, stimmt. Ich hatte Rügen vergessen. Rügen, Rügen, Rügen. Ja, natürlich. Natürlich. Abgefahren. Ja, klar. Das ist, ich steige da aus dem Auto und denke, ah, klar, hatte ich vergessen. Dieser tolle Seegeruch, ja, dieses Salz in der Luft, das ist ein Tacken schöner als das Kottbusser Tor. Na klar.
Und für die wenigen, die dich darin noch nicht gesehen haben, du spielst eine Ärztin.
Ja, ich spiele Nora Kaminski, eine Ärztin. Für einen Doktortitel hat es nie gereicht, weil sie ihren Sohn alleine großgezogen hat im Ruhrpott. Und
Ja,
merkt
das
man schon
passt ja.
auch, passt total. Ja, ich durfte da auch so ein paar Ideen durfte ich mit einbringen. Und ich stehe total auf die. Ich finde das eine ganz tolle Rolle. Die ist sehr selbstbewusst. Die haut die Dinge raus. Da wird auch nicht groß gefiltert. Die sagt, was sie denkt, was sie meint, was sie glaubt, was gut ist. Und hat natürlich einen total herzlichen Kern, aber kann mitunter durchaus spröde wirken. Und toller Humor, sehr trocken und eben eine moderne Frau, die so
Man
durch
hat
die Welt
tatsächlich das Gefühl,
geht.
als sei dir die Rolle auf den Leib geschnitten. Konntest du die selber auch noch mitgestalten am Anfang?
Ja, ich hatte vorher für die ARD die Ghetto auch für die Reihe Reif für die Insel. Und da habe ich eine Rechtsanwältin mit Helfersyndrom gespielt. Habe ich auch sehr, sehr geliebt, aber diese Reihe wurde eingestellt. Und ich wurde gefragt, ob ich mir eine Ärztin vorstellen könne. Und wenn ja, gerne Tierärztin oder eben wie nennt man denn eine Medizinerin?
Humanärztin,
Eine Hu, Dankeschön.
Humanmedizinerin.
Genau. Und da habe ich ganz, ganz schnell gesagt, Humanmedizinerin, weil ich auf gar keinen Fall mit Tieren reden wollte oder mit. Nein, aber ich dachte, das sind, glaube ich, auf lange Sicht die spannenderen Fälle, finde ich erstmal, dann wirklich sich mit Menschen zu befassen. Und dann haben wir rumgesponnen, alle zusammen. Und dann bis zum Namen, ja. Also Nora Kaminski, Nina Kaminski, Kowalski, wir wollten irgendwie so ein bisschen Wurzeln vielleicht aus Polen. Das sind so Sachen, das findet dann gar nicht so statt, aber die Oma sollte aus Polen kommen, ne? Also wir haben so gebaut und wo die herkommt. Und klar habe ich gesagt, ach, dann lass doch ein bisschen Ruhrgebiet und dann kann ich auch ein bisschen, also nicht so richtig fett den Slang, aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen das einfließen lassen, sodass sie noch ein bisschen mehr Fremdkörper ist da auf Rügen, wenn sie da ankommt.
Passt wie die Faust aufs Auge. Praxis mit Mehrblick ist das eine, aber jetzt auch zweite Staffel im ZDF. Fritzi, der Himmel muss
Fritzi,
warten. Und das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte und eine besondere Rolle.
ja, also als ich die, genau, Fritzi ist Lehrerin in Berlin und bekommt in der ersten Staffel in Szene 1 sitzt sie ihrer Gynäkologin gegenüber und die sagt, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ernst, sieht nicht gut aus. Und sie hat Brustkrebs und also die Zuschauer lernen Fritzi in dem Moment der Diagnose kennen. Es gibt keine Fritzi davor, es gibt sozusagen nur den Moment, wo der Hammer fällt. Und ab da begleitet man oder kann man Fritzi begleiten, sehr engmaschig erzählt. Also ich würde sagen, die erste Staffel über 6 Folgen erzählt vielleicht 3 Wochen aus ihrem Leben. Ab dem Moment der Diagnose bis zur Entscheidung, okay, ich mache die Brust-OP und sie wird in den OP geschoben. Und jetzt die zweite Staffel, genau, da wacht sie gerade auf aus der OP und ab da wird jetzt die Chemo erzählt und ihr Kampf darum, nicht nur als Kranke wahrgenommen zu werden. Die ist ein relativ starker Charakter, die Frau, und hat ein großes Problem damit, eben betüdelt zu werden, die Kranke zu sein, die Arme zu sein. Die will arbeiten, die will noch mit anderen Dingen wahrgenommen werden. Und natürlich kommt dann die Frage, was ist mit meiner Weiblichkeit? Die Brust ist weg, die Brustwarze ist weg. wie nimmt mich mein Mann wahr, wie nehme ich mich wahr, worauf habe ich Lust, was brauche ich. Und sie ist sehr, sehr radikal geworden durch ihre Krankheit und guckt natürlich auf die Zeit, die ihr vielleicht potenziell nur noch bleibt, anders, als wir es tun, gesunde Menschen, die sich nicht jeden Tag fragen, habe ich noch 2 Jahre oder habe ich noch 20 Jahre? Und sie guckt jetzt sehr danach, wie habe ich bisher gelebt? Entspricht das dem, was ich eigentlich wollte? Und was mache ich ab jetzt?
So eine krebskranke Frau zu spielen, was macht das mit dir als Mensch, als Schauspielerin?
Ja, das ist auch so zweigeteilt. Also das ist mit Sicherheit die herausforderndste und beglückendste tatsächlich Rolle, die ich bisher gespielt habe. Einfach weil diese Achterbahn der Gefühle, dieses Bangen ums Leben und aber auch die Liebe zum Leben und die Liebe zu ihrem Sohn, zu ihrem Mann, ne? Also dieses unbedingte Leben wollen, das ist so eine Bandbreite, die ich da spielen darf. Da bin ich unfassbar dankbar. Das ist das eine. Das andere war dann in der Vorbereitung, dass ich ganz schnell gemerkt habe, wie unwohl ich mich damit fühle, zu behaupten, zu wissen, was passiert, wenn man so eine Diagnose bekommt, das zu spielen, was das bedeutet, weil mir klar war, also natürlich ist die Verabredung beim Schauspielen, ich tue so, als ob, ich behaupte, das ist die Verabredung bei jeder Rolle. Beim Krebs, beim Brustkrebs war mir klar, dass es eine unfassbar hohe Zahl von Betroffenen gibt, die diese Serie vielleicht gucken werden und es tatsächlich am eigenen Leib erfahren haben. Und ich spiele das einfach, ja, als gesunder Mensch bis hierher. Und damit hatte ich irgendwie ein bisschen zu knapsen und habe dann von einer Bekannten eine SMS bekommen, die das ein bisschen mitbekommen hatte, dass ich da hadere. Und die hat mir geschrieben, dass sowohl ihre Mutter wie auch ihre Freundin wie auch ihre Schwester alle drei Brustkrebs hatten. Und dass alle drei Frauen komplett unterschiedlich sowohl mit der Diagnose wie auch später mit der Therapie umgegangen sind. Und das hat mir, da hat es irgendwie echt Klick gemacht im Kopf und ich habe gedacht, ja, natürlich, das ist ein individuelles Erleben, selbstverständlich auch das. Und wir haben hier eine Serie, die ist Fiktion und natürlich geben wir uns Mühe, dass das einen hohen Wahrheitsgehalt hat, aber ich bin nicht exemplarisch für alle Krebserkrankungen, sondern das ist die Rolle Fritzi und das ist ihre Geschichte und ich spiele die. Und ja, ab da ging es besser.
Fritzi, der Himmel muss warten im ZDF. Lass uns mal nach vorne gucken. Wie geht's jetzt weiter für dich in diesem Jahr, wenn Corona es zulässt?
Ja, wir drehen dann jetzt bald die Folgen 13, 14 für Praxis mit Mehrblick. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn man Sommerferien machen kann, in welcher Form auch immer. Also es wird sie ja vermutlich geben, aber natürlich wäre Wegfahren schön, das wäre ja ein großer Wunsch von uns allen, mal einen Tapetenwechsel zu haben. Und danach würde es dann noch die 15. Folge geben, die drehen wir dann immer im Herbst, auch wieder Praxis mit Mehrblick. Dann drehe ich für die ARD eine Komödie über Klimawandel, freue ich mich sehr drauf, spielt in Berlin. Und ob Fritzi dann weitergeht im Winter, entscheidet sich natürlich auch nach der Einschaltquote.
Es bleibt spannend. Tanja Wehler.
Es bleibt spannend.
Danke für die Zeit. Alles Gute für dich, deine Familie und bleibt schön gesund.
Ja, herzlichen Dank. Zurück. Tschüss.